Wenn einer eine Reise tut, dann kann er viel erzählen, das wissen wir. Wenn man ferne Länder sieht, fremde Sitten erlebt, andere Kulturen erahnt, exotische Speisen genießt. Manchmal gibt es Abenteuer auf der Reise, das sind dann die besonders spannenden Erzählungen von den gefährlichen Situationen oder auch von den skurrilen Begegnungen in der Fremde. Reisen hat etwas Faszinierendes. Und wer sich hier auf Reisen begeben hat, der kann das bestätigen oder freut sich auf die nächste Reise jetzt. Früher gab es dann meistens hinterher den sogenannten Dia-Abend im Kreis der Familie und Freunde mehr oder weniger ein Vergnügen. Für manche anstrengend, die nicht dabei waren, und für die dabei waren, eine tolle Erinnerung. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er viel erzählen und mancher hier wird auch demnächst unterwegs sein und auf Reisen gehen. Von dieser Stelle schon mal dann der Wunsch, eine sichere, gute und bewahrte Reise. Gott sei mit dir und vierti Gott. Wenn einer eine Reise tut und unterwegs ist im Auftrag des Herrn, dann kann er viel erzählen. Allerdings weniger von sich selbst als von dem, der ihm den Auftrag gegeben hat. So ist Philippus unterwegs im Auftrag des Herrn. Philippus, der von dem hier erzählt wird, ist einer der ersten Evangelisten der Gemeinde Jesu. Was tut ein Evangelist? Sein wesentlicher Auftrag ist, auf das zu hören, was Gott ihm sagt, und dahin schauen, was Gott ihm zeigt. Sich dann Menschen zuzuwenden, das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus weitersagen. Und so bekommt Philippus hier seinen Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Es wird allerdings keine Urlaubsreise werden für ihn. Philippus gehorcht Gott sofort. Er macht sich auf den Weg und die Bibel weist darauf hin, es ist ein einsamer Weg. Es ist also nicht der Massentourismus, der irgendwohin aufbricht, sondern es ist eine sehr individuelle Wegstrecke, die er da geht. Von Jerusalem nach Gaza. Ein Weg, der hinabführt. Und er geht ohne Begleiter. Er hat als Evangelist kein Evangelisationsteam dabei. Er ist ganz auf sich und seinen Herrn gestellt. Aber er ist beauftragt durch einen Engel Gottes. Und er ist auch begleitet auf diesem einsamen Weg durch Gottes Nähe und Gegenwart. Ich denke, dass die Einsamkeit, in die Philippus sich hier hineinbegeben muss, eine gute Gelegenheit ist, sich von Gott etwas zeigen zu lassen. Da gibt es wenig, was die Augen ablenkt. Wer einmal durch eine Wüste gereist ist, der wird es bestätigen können, dort gibt es nicht viel zu sehen. In der Regel Sand, Staub, Steine, Geröll, Kies, ab und zu vertrocknete Sträucher, wenn überhaupt, flirrende Hitze. Dort gibt es nicht viel Attraktionen, die irgendwo ablenken. Aber es ist eine besondere Gelegenheit, sich darauf vorzubereiten, dass Gott etwas zeigen wird. Denn das, was sich dann verändert an dieser Landschaft, fällt besonders auf. Und Einsamkeit auf so einer solchen Strecke lehrt auch das Hören. Dort gibt es keine Stimmen, Geräusche, die ablenken, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Dort gibt es nicht viel zu hören, außer den Geräuschen des Windes. Wir leben ja in einer multioptionalen Welt heute, in dieser Zeit. Es gibt viele Wege auf dieser Welt, doch nur einen kann man gehen. Und trotzdem haben wir eine riesige Auswahl an Entscheidungsmöglichkeiten. Bis dahin, dass mancher gar nicht mehr fähig ist, sich zu entscheiden, weil er immer Angst hat, wenn ich mich für eine Sache entscheide, schließt das ja anderes aus. Oder ich weiß ja gar nicht, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist. Und sie ringen fast ein Leben lang um den richtigen Weg. Und hinterher machen sie keinen großen Schritt. Viele Wege gibt es auf dieser Welt, aber nur einen können wir gehen. Wie gut, dass Stille dazu dient, Ohren zu öffnen und die Einsamkeit auch die Augen öffnet, um klarer zu sehen, was der Weg ist. Philippus sieht dann diesen einen, auf den es jetzt ankommt. Ein Finanzminister aus Äthiopien, so wird er beschrieben, ohne Namen, aber mit ganz viel Macht. Ein Eunuch, ohne seine Männlichkeit, gebildet und belesen. Er hat die finanziellen Mittel, sich auf eine solche Reise zu begeben, von Äthiopien nach Jerusalem, zum Heiligtum der Juden, da vielleicht eine Bildungsreise zu machen, vielleicht auch etwas Neues, Religiöses kennenzulernen, sich ein Souvenir zu besorgen, diese Schriftrolle des Jesaja, die erwähnt wurde, seine Kostbarkeit, die konnte sich in der Regel ein normaler Mensch nicht leisten. Das nimmt er mit. Und an dieser Stelle wird schon sehr deutlich, worauf es Gott ankommt. Gott kennt was das Evangelium und die gute Nachricht angeht, keine Grenzen. Grundsätzlich gilt, dass Gott jeden einzelnen Menschen sieht und keine Rücksicht nimmt auf die Kultur, aus der jemand kommt, auf die Sprache, aus der jemand kommt, auf das Geschlecht, in dem jemand lebt, auf den sozialen Stand, in dem jemand gerade zu Hause ist. Gott und sein Wort richten sich an den Einzelnen und Gott möchte jeden Menschen erreichen. Christsein ist nicht eine Frage der Kultur, der Schichten, der Sprache und des Geschlechts und des Standes. Gott möchte jeden Einzelnen erreichen. Und so treffen sie aufeinander. Der Finanzminister aus Äthiopien und Philippus, der Evangelist, beide reisen plötzlich in der gleichen Richtung, auch mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Der andere, eine zu Fuß und der andere mit dem Wagen. Der eine mit dem Ziel, nach Hause zu kommen, nach Äthiopien zurück, in seine Heimat, das Vertraute. Und der andere mit dem Ziel, dass Gott ihm zeigen wird, diesen Menschen nämlich, diesen Finanzminister. Wie nehmen die beiden miteinander Kontakt auf? Interessant, wie das geschieht, eigentlich eine Unverschämtheit, wenn man das nachliest. Da kommt der Philippus zum Finanzminister von Äthiopien, springt so neben den Wagen und sagt, verstehst du auch, was du liest? Verstehst du auch, was du liest? Hast du überhaupt eine Ahnung, was hier passiert? Ich finde das respektlos. Das ist distanzlos. So redet man nicht mit einer Respektsperson, die auf dem Wagen sitzt. Spricht man so zu einem Finanzminister? Ich würde es nicht wagen, zu fragen, verstehst du denn auch, was du da buchst? Ich meine, vielleicht lautet die Frage dann, nein, nicht wirklich. Wir haben ja manche Probleme im Moment in Europa und auch weltweit mit unseren Finanzen. Verstehst du denn auch, was du da tust? Trotzdem, so spricht man nicht mit einem Finanzminister. Und was für eine Begrüßung ist das eigentlich? Die meisten würden sich sofort abwenden, sagen, geh weg, nicht auf meinen Wagen. Und dennoch scheint es kein Fehler zu sein, dass so direkt gefragt wird. Denn der Finanzminister lässt sich tatsächlich darauf ein und nimmt diesen Anhalter mit. Und Philippus wird so zum Begleiter auf dem Weg. Interessant ist, was sie dann besprechen. Sie reden nicht über ihre verschiedenen Kulturen, woher sie kommen und wohin denn die Reise geht und was sie erlebt haben. Es gibt nichts zu erzählen über Belanglosigkeiten, sondern sie kommen direkt zum Wesentlichen. Soweit der Bibeltext das wiedergibt. Da ist dieser äthiopische Finanzminister, ein weitgereister Mensch, wahrscheinlich einer, dem der Philippus begegnet ist, der eine Distanz zurückgelegt hat, die der Philippus überhaupt nicht einschätzen kann. Ich war selber mal in der dritten Welt unterwegs und habe dort Menschen getroffen, die einen Radius ihres Lebenskreises von etwa 10 Kilometer haben. Das ist ihr Radius, in dem sie sich bewegen. 10 Kilometer, das ist ihre Welt. Dieser Finanzminister ist eine wesentlich weitere Strecke gereist und wer weiß, wie weit Philippus gekommen ist in seinem Leben. Der Finanzminister, ein weitgereister Mensch, dazu noch ein Ausländer, ein Fremder, einer aus einer ganz anderen Kultur, aus einem ganz anderen religiösen Umfeld, auch in Äthiopien haben Menschen Religion gepflegt, einer mit einer ganz anderen Hautfarbe, einer, der eine ganz andere Sprache spricht und trotzdem können sie sich verständigen. Und dennoch ist dieser Mensch nach Jerusalem gereist, zum heiligen Ort der Juden, um dort anzubeten, wie berichtet wird. Ich frage mich, wollte er vielleicht einer von denen sein oder werden? Andererseits konnte er es nicht. Er hielt sich zwar in gewisser Weise an eine Art jüdische Gemeinde, indem er sich da auch informierte, aber er konnte als Eunuch, also als einer, der kastriert war, keiner von den Juden werden. Das ist im Judentum ausgeschlossen. Aber er ist interessiert an heiligen Schriften. Er möchte wissen, was wird denn über das Heilige und den Heiligen berichtet. Und dann erwirbt er diese kostbare Jesaja-Rolle. Kostbar, wertvoll und lesenswert. Interessant ist, wie er dieser Rolle begegnet. Er begegnet dieser Schriftrolle und dem, was da drin steht, nicht mit einem Vorurteil, sondern mit großem Interesse. Er begegnet dieser heiligen Schrift einem großen Bemühen zu erkunden, was denn diese Heilige Schrift berichtet. Also er lässt sie nicht in Jerusalem liegen, er nimmt sie mit und studiert sie. Er möchte wissen, was da geglaubt wird und was dort beschrieben wird. Für mich auch eine Frage, wie wir mit Heiligen Schriften umgehen. Ich habe zum Beispiel von Muslimen gelernt, wie respektvoll sie mit dem Koran umgehen, mit diesem Buch. Die legen das niemals auf den Boden. Ich habe an der Stelle für mich kapiert, dass ich auch mit der Bibel anders umgehe. Die lege ich nicht irgendwo ab. Ja, sondern das ist etwas, was für mich wertvoll ist. Gerade auch, wenn ich mit Menschen aus anderen Religionen zusammen bin. Ein ganz wichtiges Signal, wie ich mit meiner Bibel umgehe. Die lege ich nicht irgendwo ab. Gehen wir eigentlich mit Heiligen Schriften um? Oder ich habe gemerkt, im Gespräch mit Muslimen zum Beispiel, wenn ich mich selbst mit dem Koran beschäftige und auch da mal studiere, was da drin steht und das lese und versuche zu verstehen, kann ich ganz anders mit ihnen reden. Respektvoll, mit Wertschätzung. Wie ist unser Interesse für die Heilige Schrift, für die Bibel? Sind wir genauso interessiert daran wie der äthiopische Finanzminister, wo wir doch Bibel zur Verfügung haben und kennen? Und teilen wir sein Interesse, vielleicht auch seine Hilflosigkeit, wenn wir Bibel lesen? Verstehen wir immer, was wir lesen? Ich verstehe nicht immer alles, was ich lese, auch wenn ich mich darum bemühe. Kann es sein, dass wir als Christen viel mehr verstehen als der äthiopische Finanzminister und vielleicht doch vieles noch nicht erkennen? Oder gehören wir zu denen, die zwar noch viele Fragen haben beim Bibellesen, die Bibel aber doch recht gut kennen und sich im christlichen Glauben auch gut auskennen? Gratulation. Das ist wichtig, dass wir auch wissen, woran wir glauben, was die Bibel als Richtschnur für unser Leben sagt. Für die, die auf Reisen gehen, vielleicht auch die Anregung, die Bibel als Reiselektüre mitzunehmen. Reisen bildet, die Bibel auch. Auch wenn man nicht immer versteht, was man liest, aber vielleicht gibt es ja jemanden, der uns das erklärt. Oder wir fragen mal hinterher nach. Es ist immer spannend, mit Leuten zu sprechen, die aufmerksam Bibel lesen. Wenn dann so Fragen aufkommen, man selber nachdenklich wird, aha, das steht da, schauen wir gemeinsam mal hin. Und dann geht es weiter. Philippus erklärte dem äthiopischen Finanzminister die gute Nachricht von Jesus, heißt es hier. Die Grundlage dieser Erklärung ist Jesaja 53, das sogenannte Gottesknechtslied. Ein Schlüsseltext in der hebräischen Bibel über den leidenden Gottesknecht. Und der äthiopische Finanzminister fragt zu Recht, von wem spricht denn dieser Prophet da? Von sich selbst? Also verkündigt er da sich selbst oder geht zum einen anderen? Und dann begann Philippus, heißt es, bei dieser Schriftstelle und erklärt ihm die gute Nachricht von Jesus. Spannend an dieser Stelle ist für mich, wohin die Verkündigung zielt. Das heißt, der Prophet Jesaja, diese Rolle, diese Schrift, dieser Prophet als Person ist nicht Inhalt der Verkündigung. Darum geht es nicht. Es geht auch nicht um die Verehrung der Person eines Propheten an dieser Stelle. Der Jesaja wird nicht verehrt an dieser Stelle und verkündigt. Sondern nach biblischem Verständnis sind Propheten ja Menschen, die im Auftrag Gottes, ihres Herrn, tätig sind, mit dem Ziel, letztlich, wenn man diesen Botschaften folgt, auf Jesus Christus hinzuweisen. Das heißt, christliche Verkündigung hat immer Christus zum Inhalt. Und daher erklärt Philippus die gute Nachricht von Jesus. Darum geht's. Und das macht er ganz persönlich, Gottes Wort an den Einzelnen, weil jeder einzelne Mensch Gott wichtig ist. Und so wird der Text aus dem Propheten Jesaja zur Predigt des Evangeliums. Inhalt der Predigt ist nicht eine Schriftrolle mit fremden Buchstaben, wo er zu Recht fragt, verstehst du, was du liest, sondern Jesus Christus, Gott in Person, ist Inhalt der Verkündigung. Dann wird Jesus beschrieben, wie ein Schaf zum Schlachten geführt, verstummt, gedemütigt, kein gerechtes Urteil zu erwarten. Sein Leben wurde von der Erde fortgenommen, nur um das zu skizzieren. Den ersten Blick keine Erfolgsgeschichte, keine göttliche Erfolgsstory, sondern ein ohnmächtiger Sohn Gottes, kein göttlicher Held. Doch steht dahinter ganz viel. Gute Nachricht an Jesus Christus. Dahinter steht, dass Gott Mensch wird, dass Gott die Beziehung, die er zu jedem Einzelnen haben möchte, real macht durch Jesus Christus. Dass Gott sich auch aufs Leid einlässt, dass Gott auch zum Leidenden wird in Jesus Christus. Dass Gott unsere Schuld erträgt, dass er am Kreuz für unsere Sünden stirbt und dass er dann der auferstandene Christus wird, der neues Leben schenkt. Darum geht es in der guten Nachricht von Jesus, auch nur kurz skizziert. Und diese gute Nachricht berührt diesen Finanzminister zutiefst. Erst wurde er ja gefragt, verstehst du auch, was du da liest? Und dann fragt er den Philippus, Kann ich mich hier nicht taufen lassen? Kann ich mich nicht hier taufen lassen? Und an dieser Stelle stoppt die Geschichte. Es ist wie ein Film, der stehen bleibt in dem Moment. Die Reise wird jäh unterbrochen. Es soll nämlich nicht mehr irgendwie weitergehen wie bisher. Sie sind an einen Punkt gekommen, wo es um Entscheidungen geht, wo ein Stopp nötig ist, wo eine Erkenntnis, ein Gedanke in die Tat umgesetzt werden muss, weil man sonst diesen Augenblick verliert. Wo Gott durch sein Wort verändernd in das Leben eines Menschen eingegriffen hat, ganz persönlich, unvergleichlich. Und diese Chance soll jetzt nicht verpasst werden. Jetzt kommt es darauf an, sich jetzt und hier taufen zu lassen. Viele überrascht es bis heute, wie schnell der Philippus tauft. Das ist ja eine Sache, die innerhalb von Stunden passiert. Was machen wir, wenn wir über Taufe reden und Taufe vorbereiten? Bevor bei uns jemand getauft wird, das Taufbecken ist ja hier auch zu finden, wird dann auch geöffnet für die Taufe. Bevor bei uns jemand getauft wird, gibt es eine Katechese, also eine Unterweisung im christlichen Glauben. Da fragen wir nochmal, woran glaubst du eigentlich? Was ist christlicher Glaube im Wesen für dich? Und warum willst du dich taufen lassen? Warum ist das für dich wichtig? Und warum dürfen wir uns mit dir freuen, dass du diese Entscheidung für dein Leben triffst? Und dann auch die Frage, wie wirst und bleibst du Christ? Was gehört dazu? Wie lebe ich meinen christlichen Glauben? Das ist ein längerer Prozess. Wer daran teilgenommen hat, weiß das. Philippus tauft ganz schnell. Manche hier, die sich die Gedanken rund um die Taufe machen, ob Taufe für sie dran ist und wann das für sie dran ist, warten vielleicht auf den perfekten Augenblick und sagen, bis jetzt ist es noch nicht so weit. Ich bin noch nicht perfekt, ich bin noch nicht so richtig gläubig, ich bin noch nicht fromm genug, ich habe noch Schuld. Manche warten vielleicht auch auf den richtigen Täufer, der das dann macht. Manche warten auf das große Fest, das dann gefeiert wird. Und mancher wartet vielleicht auch auf die ideale Gemeinde, in der er sich dann taufen lässt. Ich glaube, dass Gott diese Erwartungen nicht erfüllen wird. So wie das bei dem Finanzminister von Äthiopien auch nicht der Fall war, von diesen ganzen Bedingungen. Es war kein perfekter, idealer Augenblick und trotzdem da genau der richtige. Es war vielleicht gar nicht mal der richtige Täufer. Welche Erfahrung hatte der Philippus schon mit dem Taufen? Und ein großes Fest wurde auch nicht gefeiert. Da war keiner groß dabei. Und eine ideale Gemeinde, wer weiß, wo der Äthiopier hintergelandet ist in seinem Land. Interessant ist, dass diese Erwartungen, die sehr menschlich und auch verständlich sind, für den äthiopischen Finanzminister überhaupt keine Rolle gespielt haben. Für ihn ist eins klar, er will den Zeitpunkt nicht verpassen und der Ort ist jetzt geeignet. So ist das. Und er sagt das auch. Stopp zu dem Wagen. Jetzt sind wir an der richtigen Stelle. Kann ich mich hier nicht taufen lassen? Oder in einer anderen Übersetzung, was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Ich glaube, das ist eine ganz ehrliche, lebensentscheidende Frage. Und darauf gibt es für ihn nur eine Antwort. Oder für den Philippus, ja, du kannst dich taufen lassen. Interessant ist, was spätere Handschriften hier dazufügen, worauf diese Entscheidung beruht. Man findet das in Fußnoten von unseren Bibeln. Da sagt der Philippus, du kannst dich taufen lassen, wenn du von ganzem Herzen glaubst. Und der sagt dann, ja, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Du kannst dich taufen lassen, wenn du von ganzem Herzen glaubst. Ja, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Diese beiden Aussagen stammen aus der Urgemeinde, aus der urchristlichen Zeit, sind relativ früh dem Urtext beigefügt worden. Das kann man auch erkennen. Aber die beschreiben nochmal, was bis heute Praxis ist. Du kannst dich taufen lassen, wenn du von ganzem Herzen an Jesus Christus glaubst. Und mit deiner Taufe bekennst du, ja, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Kannst du dich taufen lassen? Was hindert's dich? Du kannst dich taufen lassen, wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Das ist dann der perfekte Augenblick. Wenn Gott dein Herz berührt und wenn du dich zu Jesus Christus als Herrn bekennst, kommt nicht auf deine Erwartungen an. Es kommt darauf an, was du von ganzem Herzen glaubst. Taufe geschieht nicht aus Tradition. Wir taufen hier keine Menschen, die sich nicht selbst entschieden haben. Wir taufen hier keinen, der sich nicht selbst entschieden hat. Taufe hat auch nichts mit Pflicht zu tun. Es kommt also nicht darauf an, was deine Familie von dir erwartet oder die Gemeinde von dir denkt. Taufe hat nichts mit Pflicht zu tun. Taufe hat auch nichts mit Kultur zu tun. Wir taufen nicht, um irgendein Christentum aufrechtzuerhalten, sondern weil Gott unser Leben berührt und uns herausfordert, ihm nachzufolgen und wir uns zu ihm bekennen. Darauf kommt es an, nicht auf irgendeine kulturelle Gegebenheit. Und zum Schluss, Taufe hat Folgen. Da heißt es, er setzte seine Reise voller Freude fort. Er setzte seine Reise voller Freude fort. Also, er ließ den Wagen anhalten, sie stiegen ins Wasser, Philippus taufte ihn. So kurz und knapp wird das beschrieben. Kurz und unspektakulär und doch ganz lebensverändernd. Es ist wie so ein Meilenstein, der auf dieser Reise gesetzt wird im Leben mit Gott. Hier und jetzt durch die Taufe. Aber der Weg geht weiter. Die bleiben nicht dort an diesem Ort und verehren nicht diesen Ort, sondern sie leben die Beziehung mit ihrem Herrn Jesus Christus. Die zwischenmenschliche Begegnung war nur ganz kurz. Das kann sich um Stunden gehandelt haben. Und der Evangelist Philippus wird nun auf einen anderen Weg im Auftrag des Herrn unterwegs sein und diesen Weg unter die Füße nehmen. Und der äthiopische Finanzminister wird heimkehren in sein Land mit allen Bedingungen, die er dort vorfinden wird. Aber beide begleitet etwas. Ihn begleitet der Glaube an Jesus Christus, den gekreuzigten, auferstandenen Herrn. Und die Erfahrung der Taufe auf das persönliche Bekenntnis seines Glaubens in Jesus Christus. Und ihn begleitet große Freude. Interessant, dass die Bibel auch das erwähnt. Glaube und Taufe haben etwas mit Freude zu tun. Und es ist gut, diese Freude wieder zu spüren, zu entdecken, auch wenn die Taufe schon lange zurückliegt. Und es auch manche Enttäuschungen im Leben und auch mit der Gemeinde gab. Glaube und Taufe, diese Freude wieder zu entdecken. Eine Freude, die die Angst überwindet. Ich denke jetzt an diesen äthiopischen Finanzminister zum Beispiel. Der wird sich fragen, wie werde ich in meinem Land, in meinem religiösen Umfeld, in meiner Kultur und in meiner Heimat den Glauben an Jesus Christus leben können? Der geht mit dieser Frage weiter. Wird es gefahrlos möglich sein, meinen christlichen Glauben dort zu praktizieren? Wird es möglich sein, von meinem Glauben andere zu berichten, zu erzählen, weil mich die Freude so gepackt hat? Ich glaube, es ist heute nicht selbstverständlich, Christ zu werden und sich taufen zu lassen. In manchen Ländern und Kulturen ist das lebensgefährlich. Aber wir wollen deshalb die Menschen, die dort leben, nicht verachten. Ganz wichtig. Aber es ist gefährlich, Christ zu sein in manchen Gegenden dieser Welt. Und wenn Menschen Christen werden und Christen bleiben, brauchen sie besondere Unterstützung. Deswegen auch das Gebet in diesen 30 Tagen. Denn das soll ja für Menschen gelten, die zum Glauben kommen und sich taufen lassen. Freude soll die Angst überwinden und die Reise des Lebens soll voller Freude fortgesetzt werden. Also, wenn er eine Reise tut, kann er viel erzählen. Ich wünsche allen hier eine gute Reise. Eine gute Reise in die kommende Woche und in die kommende Zeit mit einem guten Hören auf Gott, dass wir uns diese Hörräume offen halten. Und mit guten neuen Horizonten, die Gottes Geist öffnet, Gott uns den Blick schenkt für die Dinge, die wesentlich sind im Leben. Und eine spannende Reiselektüre, nicht nur, wenn man in den sonnigen Süden reist. Bibel kann man überall lesen. Und dann auch ein Fragen und Reden über Gottes Wort. Ist auch gut, wenn man von einer Reise oder einer Woche zurückkommt und Fragen mitbringt. Das heißt ja, dass man sich dann auch mit biblischen Texten und Botschaften auseinandergesetzt hat. Und zu dieser Reise gehört auch eine echte Lebensentscheidung. Vielleicht ist jetzt jemand die Taufe dran. Oder auch eine Umkehr zu Christus. Oder eine neue Freude an dem, was Gott für mich bereithält. Zum Beispiel die Gemeinde. In der Distanz zum Alltag kommt man neue Kraft und tiefe Freude, weil Gott das da in besonderer Weise schenken kann. Und wer jetzt nicht auf Reisen gehen kann, was ist mit dem? Wer nicht auf Reisen gehen kann, der bleibt doch unterwegs. Unterwegs mit Jesus Christus. Und mit Menschen, die mitgehen, die Begleiter sind durchs Leben. Und mit Gottes Wort, das man gut mitnehmen kann auf die Lebensreise. Wird die Gott. Amen.